mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus deiner Region wird präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprudel. Der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Staffel und zu einer neuen Folge Mörderische Heimat. Der True Crime Podcast mit echten Fällen aus deiner Region. Ja, wir sind wieder zurück. Nach Nordrhein-Westfalen und Thüringen sind wir nun mit 6 neuen Fällen im Bundesland Rheinland-Pfalz zu Gast. Und da möchte ich zunächst die zweite Person am Mikrofon fragen, was sie mit diesem Bundesland verbindet. Hallo Lisa.
Hallo Zeno. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Nachbarschaft. Rheinland-Pfalz ist für mich immer so wie der nette Nachbar, den man im Garten stehend nett grüßt. Yeah. Ich lebe ja in Nordrhein-Westfalen und bin nicht zuletzt durch unseren Podcast auch des Öfteren in Hessen unterwegs. Mm. Und Rheinland-Pfalz liegt immer gefühlt für mich so daneben, beziehungsweise fahre ich da auch immer direkt so durch. Und ich kenne es ein bisschen, aber auch nicht richtig gut.
Okay, du weißt also nicht, wie es bei den Nachbarn zu Hause in den eigenen 4 Wänden aussieht, um mal in dem Bild zu bleiben.
Ja, genau. Weißt du, was ich meine?
Ja, voll. Ich finde das ein schönes Bild. Man kann das ja auch positiv sehen. Rheinland-Pfalz drängt sich in der allgemeinen Wahrnehmung ja nicht dadurch unangenehm auf. Jeder weiß, es ist da, wenn ich es brauche, aber es nervt mich auch nicht. Also wenn ich eine Gartenschere brauche, weiß ich aber, dass ich meinen Nachbarn fragen kann.
Genau das meine ich. Also bitte nicht falsch verstehen, ne? Bevor wir jetzt wieder Nachrichten bekommen. Wie ist es denn mit dir und deinem Rheinland-Pfalz-Bezug? Gibt's da einen?
Absolut, ja. Ich habe sogar eine Zeit lang in Rheinland-Pfalz gelebt. Ich habe nämlich in Trier studiert und außerdem hat meine Schwester an der Gutenberg-Uni in Mainz studiert, die ich ziemlich oft dann dort besucht habe, als ich noch so ein Teenager war. Also da gibt's einiges. Und ich war mal schwer in eine Mainzerin verliebt, aber das ist eine andere Geschichte.
Ach komm, dafür haben wir Zeit, oder?
Nee, ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer, die interessiert es eher weniger, welchen Schwarm ich mit Anfang 20 hatte, als vielmehr, welchen Fall wir als erstes mitgebracht haben. Und dazu kommen wir ja jetzt.
Schade.
Ja, schade, ja. Aber lass uns lieber jetzt tatsächlich zu unserem Fall kommen, wobei das eigentlich auch ganz gut passt, denn auch hier wird es um eine unerfüllte Liebe gehen. Über diesen Fall hatte ich mal gelesen und er war mir im Gedächtnis geblieben und ich wusste, wenn wir Rheinland-Pfalz machen, wird dies die erste Folge werden.
Und so ist es gekommen. Dann hören wir doch mal rein, was Philipp uns zu unserem ersten Fall aus Rheinland-Pfalz zu sagen hat.
Anfang der 1980er Jahre verschwindet eine 18-jährige Frau aus einem kleinen Dorf in der Eifel. Ist sie ausgerissen und hat sich nach Amsterdam abgesetzt, wie einige Gerüchte die Runde machen? Doch es existieren auch ganz andere Vermutungen, was mit der jungen Frau geschehen sein könnte. Wurde sie Opfer eines Gewaltverbrechens, weil sie ein Geheimnis in sich trug, vor dem andere zu große Angst hatten?
Wir befinden uns also in der Eifel und zwar Anfang der 1980er Jahre. Wo und wann genau, Zeno?
Wir befinden uns in einer sehr dörflichen Gegend, genau an der Landesgrenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Dort befinden sich die beiden Dörfer Frauenkron und Scheid. Beide Dörfer haben gerade einmal so um die 200 Einwohner. Und der Fall, um den es geht, spielt im Jahr 1982.
Wir haben auch einen Namen. Wie heißt die junge Frau, über die wir jetzt reden werden?
Sie trägt den wunderschönen Namen Lolita. Benannt nach einer österreichischen Schlagersängerin. Du kennst vielleicht das Lied »Deine Heimat ist das Meer«?
Ja, doch, habe ich schon mal gehört. Ja.
Deine Heimat ist das Meer, deine. Ja, okay, ja. Na, jedenfalls ist Lolita Brieger heißt sie mit vollem Namen, das drittälteste von 6 Geschwistern. Sie ist sehr beliebt und fleißig. Die Familie hat nicht viel, der Vater arbeitet auf Montage. Lolita macht den Hauptschulabschluss und ist ansonsten ein ganz normales, beliebtes Mädchen.
Was wissen wir noch über sie?
Sie wurde am 4. Oktober 1964 geboren und evangelisch getauft. Das ist auch von Wichtigkeit, denn damals war die Konfession auf dem Land noch viel entscheidender, als das heute der Fall ist. Und das Dorf Frauenkron, in dem sie lebt, ist durchweg katholisch. Das macht es für die Familie per se schon schwer genug. Dazu sind die Briegers eine Flüchtlingsfamilie aus Oberschlesien.
Und sie hat einen Freund, richtig?
Ja, im Sommer 1981, da ist sie noch 17, lernt sie Josef K. kennen, den alle jedoch nur Juppi nennen. Der wohnt nur 500 Meter entfernt zwischen den Dörfern Scheid und Hallschlag auf einem Bauernhof. Juppi lebt dort mit seinen Eltern und die Familie ist recht wohlhabend. Die Landwirtschaft ist die größte in der gesamten Region. Das hat insofern eine Relevanz, als dass Josefs Vater, den die meisten als eher unangenehmen und herrschsüchtigen Mann bezeichnen, nur eine Frau an der Seite seines Sohnes akzeptiert, die für den Hof geeignet ist und vor allen Dingen standesgemäß erscheint.
Und das ist Lolita, ne?
Jedenfalls nicht in den Augen des Vaters. Sie darf nicht einmal auf den Bauernhof kommen. Die Mutter von Josef passte auf wie ein Schießhund, dass sie nicht doch mal heimlich auf den Hof herumschleicht. Wie gesagt, Lolita ist evangelisch und dazu ja noch die Tochter von Geflüchteten. Und finanziell ist ihre Familie auch nicht auf Rosen gebettet, das hatte ich schon erwähnt. Der Vater von Juppi ist noch viel schlimmer als die Mutter. Er ist so ein klassischer Patriarch. Damals war in ländlichen Regionen, gerade wenn es um das Erbe von Land geht, da waren auch arrangierte Hochzeiten keine Seltenheit. Die waren dann natürlich nicht so arrangiert, wie man das aus anderen Regionen dieser Erde kennt, aber es wurde schon vehement darauf gedrängt, wer denn überhaupt eine gute Partie ist und wer nicht.
Und du hast ja schon gesagt, dass Lolitas Familie aus eher bescheidenen Verhältnissen kommt und auch keine eigenen, also oder keinen eigenen Hof hat, der den Besitz dann noch vergrößern würde.
Ja, und dazu dann noch, wie gesagt, dass sie eine Flüchtlingsfamilie entstammt und evangelisch ist. Ne? Also alles, was der Vater überhaupt nicht will. Also, um auf deine Frage zurückzukommen, Lolita erscheint als genau das Gegenteil von standesgemäß für den Vater und der ist derjenige, der bestimmt. Anfänglich treffen sich Juppi und Lolita also eher heimlich im Wald oder auf einem Feld, sodass die Eltern von Josef das nicht mitbekommen, aber ja, halt sowas mal im Dorf geheim. Ne?
Die Eltern bekommen das dann aber mit.
Klar, ja. Und sie setzen ihren Sohn nun unter Druck. Und zwar so sehr, dass er die Beziehung schließlich im Juni 1982 beendet. Das trifft Lolita so sehr, dass sie einen Abschiedsbrief verfasst und einen Suizidversuch unternimmt. Sie nimmt Schlaftabletten, überlebt aber zum Glück. Aber bei der anschließenden Untersuchung kommt etwas ganz anderes heraus.
Ich ahne es schon.
Ja, Lolita ist schwanger.
Das dürfte die ganze Situation dann nochmal verschärft haben, denn Josefs Vater sieht seine Fälle jetzt komplett davonschwimmen, ne? Der ganze Hof, der Ruf der Familie und so weiter.
Ja, anzunehmen, absolut, ja, ja.
Geht Lolita eigentlich noch zur Schule?
Nein, sie hat zu der Zeit bereits in einem Nachbardorf als Näherin angefangen und hat auch eine kleine Wohnung in Jünkerath.
Ach, sie wohnt gar nicht mehr zu Hause?
Nein, die wohnt nicht mehr zu Hause, zu dem Zeitpunkt zumindest nicht mehr. Aber sie versteht sich noch ausgesprochen gut mit dem Rest ihrer Familie. Geschwister, Eltern, das ist alles gut. Und auch Josef kommt sie dort wieder regelmäßig besuchen.
Okay, jetzt wissen wir ein wenig von dem Background von Lolita. Wie das mit Josef angefangen hat und wie die Beziehung beendet werden sollte. Dann wird sie schwanger und sie scheint sich jetzt wieder mit Josef vertragen zu können. Aber der Vater von Josef sieht das Ganze anders. Ne? Wie gehen die Parteien nun mit der neuen Situation um?
Ja, Josef beendet die Beziehung nun endgültig, aber es gibt ja noch das Kind. Es soll eine Aussprache stattfinden zwischen Lolita und der Familie von Josef und zwar am 4. November 1982.
Also an dem Tag, als Lolita verschwindet.
So ist es, genau. Allerdings kommt das erst später raus. Weder ihre Mutter noch ihren Geschwistern erzählt sie davon. Das Treffen soll auch nicht auf dem Hof von Josefs Eltern stattfinden, sondern erstmal woanders. Ob dieses erste Treffen, was wir gerade angesprochen haben, jemals tatsächlich stattgefunden hat, das weiß man bis heute nicht. Was man weiß, ist die Tatsache, dass am gleichen Tag aber ein zweites Treffen stattfand.
Woher weiß man das?
Weil es dafür eine Zeugin gibt. Hildegard S., so heißt die. Sie ist eine Arbeitskollegin von Lolita und fährt zufällig zu der Zeit mit ihrem Auto auf der Landstraße entlang und sieht Lolita am Straßenrand entlang gehen. Es ist gegen Mittag. Also hält sie an und fragt, wo Lolita denn hin will. Und die sagt, zu Josef. Also nimmt die Kollegin sie mit ins Dorf und setzt sie an der Bushaltestelle in Hallschlag ab, von wo es nicht weit zum Hof ist, wo Lolita ja hin möchte.
Das ist also verbrieft, dass sie dort angekommen ist.
Ja, ja. Und noch etwas ist überliefert, von dem man ableiten kann, dass Lolita nicht gut auf die Familie zu sprechen war zu dem Zeitpunkt. Denn die Arbeitskollegin fragt Lolita, ob sie denn schon einmal vorher auf dem Hof gewesen sei, was Lolita verneint. Daraufhin fragt die Kollegin, ob sie denn dann kein Geschenk mitbringen wolle. Das macht man ja so. Wenigstens ein paar Blumen für die Mutter von Josef. Sie bietet ihr sogar an, dass sie Lolita 5 Mark leihen könnte, aber Lolita winkt ab und sagt, nee, die kriegen nichts von mir. Außerdem macht sie noch eine weitere interessante Äußerung. Denn Lolita sagt ihrer Kollegin Hildegard, dass er eine andere hat. Also er, Josef. Josef braucht mich auch gar nicht mehr zu heiraten, er soll nur noch für das Kind sorgen, soll sie zu ihrer Freundin Hildegard gesagt haben.
Okay, das heißt, sie wollte es auf jeden Fall auch bekommen.
Sie scheint das Kind damals bekommen zu wollen, ja. Dann steigt sie aus und geht die letzten Meter in Richtung des Bauernhofs zu Fuß. Dabei wird sie noch von 2 weiteren Zeugen gesehen, dann verliert sich aber die Spur von ihr. Josef K. wird später angeben, dass Lolita nie auf dem Hof angekommen ist.
Gibt es eine Beschreibung von ihr, was sie an dem Tag ihres Verschwindens anhatte oder sowas?
Mhm. Lolita trägt an diesem Tag ein rotes, kariertes Baumwollhemd und eine Umstandshose, die sie selbst genäht hat. Nichts davon taucht irgendwo wieder auf. Lolita ist wie vom Erdboden verschluckt.
Wie erfährt man denn von ihrem Verschwinden?
Das ist eine gute Frage, weil sie gar nicht mehr zu Hause wohnt.
Ja, eben.
Das hatten wir ja.
Ja, ja.
Und am nächsten Tag erscheint Lolita nicht zur Arbeit, also ruft man bei ihr zu Hause an, wo man sie ebenfalls aber nicht erreicht. Also versucht man es dann doch bei der Familie und erzählt, dass die Tochter heute nicht zur Arbeit gekommen sei. Daraufhin fährt man zu ihrer Wohnung und findet einen Brief, den man fälschlicherweise erneut als einen Abschiedsbrief interpretiert.
Was heißt das? Also was stand drin, wissen wir das?
Ja, man weiß das. Im Großen und Ganzen kann man es zwar tatsächlich als Abschiedsbrief interpretieren, allerdings eher ein Abschiedsbrief an die Beziehung zu Josef, die wohl auch für Lolita nun endgültig beendet schien. Bezeichnend ist der letzte Satz in dem Brief, der zeigt, wie sehr ihr Josef und seine Familie zugesetzt haben müssen. Wörtlich heißt es da, all deine Sorgen wären gelöst, wenn ich tot wäre. Du hättest dich immer auf mich verlassen können, dein Leben lang. Aber jetzt ist das dann auch egal. Es grüßt dich dein letztes Stück Dreck.
Das klingt schon ganz schön verletzt.
Ja, ja, sehr.
Und wahrscheinlich wurde sie mal genau so von ihm oder seiner Familie bezeichnet, würde ich mal vermuten. Ne?
Boah, das ist echt so übel. Das letzte Dreckstück, ja, wahrscheinlich, ne? Das klingt zumindest so. Jedenfalls vermutet die Polizei zunächst wohl auch aufgrund ihrer Vorgeschichte mit dem Suizid, dass sie vielleicht einen weiteren Suizidversuch unternommen hat. Auch die Familie schließt das nicht aus und sucht die ganze Gegend nach ihr ab. Hundestaffeln, Hubschrauber werden auch eingesetzt, aber alles nützt nichts. Man findet nichts.
Und was hat es mit diesem Gerücht auf sich, von dem wir von Philipp gehört haben, dass sie sich nach Amsterdam abgesetzt hätte?
Ja, naja, so Gerüchte kommen natürlich auch immer schnell auf. Ne? Es gibt auch eine Aussage von einem Busfahrer, der glaubt, dass er Lolita noch 4 Tage nach ihrem Verschwinden gesehen habe. Man spekuliert jetzt, dass sie sich vielleicht nach Holland abgesetzt hat, um das Kind dort abzutreiben und dann dort als Prostituierte gearbeitet hat.
In die Niederlande ist es ja gar nicht so weit von dort, oder?
Nein, es ist vor allen Dingen direkt auch an der belgischen Grenze und von dort aus hätte sie durchaus ohne Probleme nach Holland kommen können, aber das sind nur Behauptungen. Man kennt das doch am Dorf, da behauptet einer irgendwas, dass er von irgendjemand mal in redseliger Bierlaune erzählt bekommen hätte und so weiter. Ne? Und so ist es hier auch. Eine junge, attraktive Frau verschwindet und schon ranken sich Gerüchte, dass sie in die Großstadt gegangen sei, um sich dort zu prostituieren.
Aber das stimmt.
Nein, das stimmt nicht und hat auch zu keinem Zeitpunkt gestimmt. Dennoch hat gerade auch die Aussage des Busfahrers Konsequenzen, denn man bricht daraufhin die Suche erstmal ab.
Eine junge Frau ist verschwunden. Sie ist volljährig und hatte bereits einen Suizidversuch hinter sich. Und nun also die Aussage des Busfahrers, die Möglichkeit offen lässt, dass sie sich doch nur abgesetzt hat.
Ja, das Tragische daran ist die Tatsache, dass der Busfahrer Lolita gar nicht gesehen haben kann, weil er an dem besagten Tag dienstfrei hatte. Das wird aber erst Jahre später rauskommen.
Oh mein Gott.
Ja, ja, man sieht, was für eine Auswirkung auch eine Falschaussage haben kann. Ne? Und daher passiert nun, wie gesagt, erstmal gar nichts mehr.
Man findet auch keine weiteren Anhaltspunkte oder Spuren oder irgendwas?
Ja, wenig bis nichts, sage ich mal. Man findet einige Monate später den Schlüsselbund von Lolita auf einem Friedhof, der rund 10 Kilometer vom Wohnort Lolitas entfernt liegt. Kinder haben den Schlüsselbund dort beim Spielen gefunden, aber auch das bringt letztlich nicht viel. Man kann die Sache mit dem Schlüsselbund letztlich auch nicht zuordnen. Lolita bleibt auf jeden Fall verschwunden.
Wir machen nun einen Sprung, und zwar einen großen Sprung. Ein Sprung bis in das neue Jahrtausend. Wir sind nun im Jahr 2002. In diesem Jahr nimmt sich ein Kriminalkommissar von der Kripo Trier den Fall erneut an. Na, das ist ja üblich, dass man so Cold Cases in gewissen Abständen immer wieder sichtet. Das wissen wir ja bereits aus anderen Fällen.
Genau. Solche Fälle kommen immer wieder auf Vorlage und man bewertet sie einfach neu. Schließlich gibt es innerhalb von ja jetzt dann 20 Jahren extrem viele neue Verfahren, wie die DNA-Analyse und so weiter. Und der damalige Ermittler findet in den Akten auch tatsächlich einen Satz, der ihn aufhorchen lässt. Der Satz lässt darauf schließen, dass einer der damaligen Freunde von Juppi vielleicht ja mehr wissen könnte. Aber es ist nur eine lose Theorie.
Welchen Satz finden wir da in den Unterlagen?
Der damalige Kumpel von Josef K. hatte zu seiner Mutter einen seltsamen Satz geäußert, als er in einer Nacht kurz nach Lolitas Verschwinden erst spät nach Hause kam und von der Mutter gefragt wurde, wo er denn gewesen sei. Er meinte, dass er das in diesem Leben niemandem jemals sagen könne.
Okay, aber das könnte ja auch vieles bedeuten.
Na eben, daher ist die Polizei dem Ganzen damals auch nicht weiter nachgegangen. Es war so ein bisschen auf Zuruf, auch auf Hörensagen. Aber der Beamte, der den Fall nun nochmal sichtet, sieht das anders und möchte dem nachgehen. Er rollt den Fall wieder auf und nimmt auch Kontakt zur Familie von Lolita Prieger auf.
Das stelle ich mir aber auch echt schwierig vor, ne? Mhm. Immerhin sind ja einige Jahre vergangen und man weiß ja nicht, wie die Familie damit umgeht, dass man nun wieder alte Narben so aufreißt.
Definitiv, ja, das stimmt. Aber das Risiko geht der Ermittler ein und er macht noch etwas, das ich sehr mutig, vielleicht sogar ein bisschen unklug finde, denn er verspricht der Familie und insbesondere der Mutter sogar, dass er Lolita finden und wieder nach Hause bringen würde. Mhm. Ja. Und darüber hinaus, dass er denjenigen, die dafür verantwortlich sind oder derjenige, der dafür verantwortlich ist, zur Rechenschaft ziehen wird.
Okay, wow. Das ist in der Tat eine mutige Aussage. Damit setzt er sich und die gesamte Polizei natürlich ziemlich unter Druck.
Ja, und man schürt natürlich auch bei der Familie einen immensen Druck, indem man sich selbst in so eine Art Bringschuld bringt.
Ja, absolut.
Dennoch macht er es und nun vergehen wieder einige weitere Jahre. Wir sind jetzt bereits im Jahr 2011. Die weiteren Ermittlungen waren wenig erfolgreich, aber der Kommissar bleibt unbeirrt weiter an der Sache dran. Er entschließt sich zu einem letzten Schritt, denn er hat ja die Aussage des Kumpels aus den Akten und er glaubt immer noch fest daran, dass dieser Mann irgendwas wissen könnte. Aber er fährt nicht einfach zu ihm hin und fragt ihn, denn wenn jemand all die Jahre geschwiegen hat, dann kann man davon ausgehen, dass er das auch weiterhin tut. Man muss also ganz behutsam und clever vorgehen und ihn anderweitig dazu bringen, von sich aus, ich nenne es mal, aktiv zu werden.
Und wie macht er das? Was hat er vor?
Der Kommissar geht zu Aktenzeichen XY.
Ja, okay, also quasi die Mutter aller True-Crime-Formate.
Ja, genau, kann man so sagen, ja. Immerhin gibt es weit über 500 Folgen mit über 4000 Fällen, die man ausgestrahlt hat. Und wusstest du, dass Aktenzeichen XY eine Aufklärungsquote von 40% hat?
What? Nee.
Ja.
Das heißt, fast die Hälfte aller Fälle konnte gelöst werden.
Ja, das habe ich mal gelesen. Es ist eine stolze Bilanz,
Ach,
oder?
Wow, auf jeden Fall.
Ja.
Und da geht jetzt unser Kommissar aus Trier hin, um auch im Fall Lolita Brieger einen Durchbruch zu erzielen. Oder er hofft sich jedenfalls einen.
Ne? Genau. Er schmiedet sogar vorab extra zusammen mit der Redaktion der Sendung einen Plan, was man genau sagen will und an wen man sich richten will bei der Ansprache in der Sendung. Es geht eigentlich also nur darum, diesen einen Mann zum Reden zu bringen. Ja, der Plan besagt, dass man bei Aktenzeichen XY den Fall vorstellen will, um genau diesen damaligen Freund aus der Reserve zu locken. Man hofft, dass ihn das einsichtig macht und ihn dazu bringt, zu erzählen, was er bis jetzt nicht erzählen wollte. Also richtet der Kommissar der Kripo Trier in der Sendung einen persönlichen Appell direkt an diesen Mann und sagt: Wenn Sie zuschauen, bedenken Sie doch bitte auch die unerträgliche Situation der Angehörigen, insbesondere die der 80-jährigen Mutter, die nach 29 Jahren wissen will, was ihrer Tochter zugestoßen ist.
Und so haben Sie das vorher mit der Redaktion abgesprochen?
Ja, ja. Rudi Zerne, der Moderator von Aktenzeichen XY, sagt später dazu: Auf einer Skala der Ausweglosigkeit von 1 bis 10 lag dieser Fall ganz oben. Uns allen war klar, es geht nur mit Emotionen.
Macht man sich gar keine Gedanken, ne, was diese Sendung auch so für einen Hebel haben kann. Also man denkt immer nur, da werden halt kurze Filme von Fällen gezeigt und mit Glück meldet sich irgendjemand, der was weiß.
Was ja auch oft genug schon einfach so der Fall war. Ne?
Ja, klar, aber dass man die Sendung auch ganz anders nutzen kann. Mhm. Nämlich als psychologisches Druckmittel, dass man dann direkt an direkte Beteiligte der Tat ausüben kann.
Ja.
Das war mir so gar nicht bewusst und gar nicht klar. Also ich finde, das ist schon ein super interessanter Aspekt.
Ja, das stimmt. Das hatte ich so auch nicht auf dem Schirm, aber ja, das macht ja Sinn, ne, das auch so zu nutzen. Da schauen so viele Leute und wenn du irgendwas mit diesem Fall zu tun hattest, bekommst du das auf jeden Fall mit. Und auch nach so vielen Jahren denkst du dir, naja, der Fall, der lässt mich anscheinend niemals los. Und das schürt im besten Falle den Effekt, dass dann so eine Art Einsicht eintritt.
Und die Familie von Lolita schaut das wahrscheinlich auch.
Auch die Briegers schauen sich die Sendung an, klar, ja. Lolitas Mutter Hildegard heißt die, hat das Verschwinden ihrer Tochter nie ganz verwunden. Sie würde einfach gern um Lolita trauern, aber sie kann ja nicht. Es gibt ja bei Vermissten nicht mal ein Grab, an dem man trauern kann, ne? Lolita gilt weiterhin als verschwunden. Es ist, als habe sie sich einfach in Luft aufgelöst.
Ja, diese Ungewissheit einfach. Ne? Mm. Und ihre Mutter klammert sich wahrscheinlich auch einfach an die kleine Hoffnung, dass Lolita doch noch leben könnte.
Mm, exakt so ist es. Ne? Sie stellt ihrer Tochter seit dem Tag ihres Verschwindens übrigens jeden Tag eine Kerze ins Küchenfenster, damit Lolita, wie die Mutter sagt, den Weg auch im Dunkeln nach Hause findet.
Da ist natürlich auch richtig viel Verzweiflung mit dabei.
Ja, natürlich.
Und Glaube.
Ja, ja. Hildegard Brieger hat alles versucht. Sie ist sogar zu einer Wahrsagerin gegangen. Sie wollte einfach nicht wahrhaben, was den meisten schon längst klar war, dass Lolita wahrscheinlich ja längst tot ist. Aber was sie ahnte und schon immer irgendwie auch spürte und was ja auch nahe lag, dass Lolitas damaliger Freund Juppi und seine Familie etwas damit zu tun hatte.
Werbung.
Wir haben einen neuen Partner, den wir auch gerne vorstellen wollen, und zwar die Firma IBB House of Engineering. Wusstest du, Lisa, dass dies eines der erfolgreichsten Engineering-Unternehmen ist und aus Fulda stammt?
Nee, ich wüsste auch ehrlich gesagt gar nicht, was das bedeutet, House of Engineering.
Ja, das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht, aber jetzt weiß ich es. Und zwar klingt IBB House of Engineering nicht nur spannend, sondern ist es auch. Denn hier trifft traditionelle Ingenieurskunst auf Kreativität und Innovation.
Okay, und was machen die genau?
Die Firma IBB entwickelt Produkte, Anlagen, Betriebsmittel und Werkzeuge für verschiedene Branchen. Also Medical, Safety, Automotive, Energy, Mobility, Plant, Consumer Goods. Also
wow, okay, eigentlich alles.
Eigentlich alles, genau. Und ähnlich wie bei unseren Live-Shows, wenn wir gerne Fachleute befragen, hat IBB immer die passenden Experten zur Hand, wenn es um Entwicklung und Konstruktion geht.
Das klingt doch super gut.
Ja, und auch wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann schaut doch einfach mal auf die Homepage www.ibb-engineering.de.
Das buchstabiere ich nochmal. Ja. IBB ist klar, dann das Minuszeichen und dann ENGINEERING.
Fantastisch hast du das gemacht. IBB House of Engineering, wo traditionelle Ingenieurskunst auf Kreativität und Innovation trifft.
Werbung Ende.
Dann lass uns mal zurück zur Folge kommen. Man bespricht den Fall also bei Aktenzeichen XY und der verantwortliche Kommissar aus Trier richtet also seinen Appell an den potenziellen Mitwisser, den ehemaligen Kumpel von Juppie.
Genau. Und der Plan geht zum Teil auch auf. Insgesamt gehen 106 Hinweise zu dem Fall Lolita Brieger ein. Und einer ist darunter, der den leitenden Kommissar besonders interessiert, weil er zumindest die These des Kommissars untermauert. Eine Frau aus dem Umfeld von dem Kumpel meldet sich noch während die Sendung läuft und bestätigt die Aussage, die der potenzielle Mitwisser damals seiner Mutter gegenüber geäußert haben soll. Dazu hatte er der Mutter damals wohl noch explizit verboten, jemals mit irgendjemandem darüber zu sprechen, dass er damals in dieser besagten Nacht noch so spät nach Hause gekommen war.
Okay.
Ja, und eine weitere Information zum potenziellen Mitwisser wird bekannt, denn der Kumpel von einst ist nun nämlich selbst Vater einer 18-jährigen Tochter.
Also genau im gleichen Alter wie damals Lolita. Mhm. Das könnte den psychologischen Druck natürlich auch nochmals erhöhen. Das heißt, dieser potenzielle Mitwisser, hat er auch einen Namen?
Ja, der heißt Michael S. Und dieser Michael S. war damals sowas wie der beste Kumpel von Juppie tatsächlich. Und mit diesen ganzen Informationen beschließt der Kommissar nun, Michael S. direkt zu kontaktieren und ihm doch ins Gewissen zu reden. Denn natürlich kennt dieser Michael S. auch die Hinterbliebenen von Lolita. Die wohnten damals ja alle in diesen Dörfern.
Und mit den Jahren verändern sich ja auch Freundschaftsverhältnisse. Und vor allen Dingen eigene Lebenssituation. Dieser Michael S. schleppt ja offenbar seit 30 Jahren etwas mit sich herum, das ihn sicher in seinem weiteren Leben belastet hat. Hinzu kommt, das ist ein glücklicher Zufall, dass er nun selbst, also eine eigene Tochter hat, die genauso alt ist wie Lolita damals.
Definitiv macht das auch was, ja klar. Außerdem erinnern ihn die Polizisten daran, dass Lolitas Mutter, die mittlerweile über 80 ist, immer noch im Ungewissen lebt, ob ihre Tochter noch lebt und sie diese Ungewissheit doch nicht mit ins Grab nehmen sollte. Ne? Das müsste er als Vater einer Tochter doch gut nachvollziehen können.
Und kann er das?
Zunächst hüllt er sich in Schweigen, aber irgendwann bricht er tatsächlich sein Schweigen und sein Gewissen setzt sich durch. Er sagt aus. Er habe all die Jahre geschwiegen, weil er Angst hatte, dass Josef K. es ihm am Ende ja vielleicht noch selbst in die Schuhe schieben würde.
Okay, und was sagt er jetzt aus?
Juppie, also sein Kumpel von damals, habe ihn auf der Arbeitsstelle aufgesucht und ihm gesagt, dass er ihm helfen müsse. Er habe ihm sogar gestanden, dass er Lolita erwürgt hatte und sie in einem Schuppen versteckt habe. Sie müssten die Leiche jetzt schleunigst wegschaffen.
Wahnsinn. Und sein Kumpel Michael S. machte damit?
Ja. Sie packen die Leiche von Lolita in eine grüne Silofolie. Das ist so eine Folie, mit der Silos auf Bauernhöfen von innen abgedichtet werden. Da packen sie alles in den Kofferraum und fahren los. Durch Frauenkron übrigens. Also vorbei an Lolitas Elternhaus.
Ah, fuck, ey.
Ja, das ist übel. Sie fahren weiter auf die stillgelegte Abfalldeponie, ein ehemaliger Steinbruch in der Nähe. Dort tarnt man das Ganze noch mit Müll, damit sie nicht zu finden ist. Und ja, so entsorgen sie die Leiche, die sie vorher in diese grüne Folie gewickelt haben.
Boah, das ist so krass. Und man findet dann auch Lolitas Leiche?
Man fängt sofort am besagten Platz mit der Suche an. Die Mülldeponie ist übrigens vom Fenster der Wohnung aus zu sehen, in die Hildegard Brieger jeden Tag die Kerze für Lolita aufgestellt hat.
Boah, ja, da läuft es einem echt eiskalt den Rücken runter. Ja. Das ist echt unvorstellbar.
Ja, und man sucht und sucht, findet zunächst nichts. Man möchte die Suche schon abbrechen. Aber dann, nachdem man das Graben, wie gesagt, fast eingestellt hat, dann, nach 11 quälenden Tagen, am 19. Oktober 2011, gräbt einer der Bagger einen Sack mit einer grünen Folie aus. Und darin findet die Polizei tatsächlich die Leiche einer Frau. Das Skelett hat makabererweise immer noch die Drahtschlinge um den Hals, mit dem diese Person einst umgebracht wurde.
Kann man Lolita denn nach all der langen Zeit noch identifizieren?
Ja, und zwar sogar anhand ihrer Kleidung. Das Blöde für den Täter ist nämlich, dass diese Silofolie sehr gut abdichtet und daher die Kleidung des Opfers noch ziemlich gut erhalten ist. Eine Umstandshose, selbst genäht, ein Baumwollhemd, rot kariert. Es gibt Kein Zweifel mehr, es handelt sich um die Überreste von Lolita Prieger.
Die schwangere 18-Jährige, die vor 29 Jahren plötzlich verschwand.
Angeblich sollte es damals bei der besagten Aussprache wohl um eine Art finanzielle Abfindung gegangen sein, die die Familie von Josef K. der schwangeren Lolita anbieten wollte, damit sie keine weiteren Ansprüche stellt. Eine großzügige Abfindung soll es sein. Ob das Gespräch aus dem Ruder gelaufen ist oder Lolita das Angebot ablehnte, das weiß man nicht.
Vielleicht war das auch einfach nur ein Vorwand, um sie irgendwie auf den Hof zu locken.
Du meinst, dass es so eine Falle war? Mhm. Ja, ist auch denkbar, ne? All das weiß man bis heute nicht, denn Josef K. schweigt beharrlich. Immer noch beharrt er darauf, dass Lolita damals nie am Hof angekommen ist.
Aber die Fakten sprechen gegen ihn, ob er aussagt oder nicht.
Ja, nicht so voreilig. Es gibt nämlich ein gewaltiges Problem. Eine Tatsache, die wir im Podcast schon des Öfteren besprochen haben. Nämlich, dass außer Mord alle Straftaten in Deutschland irgendwann verjähren.
Ja, aber das ist doch Mord. Also ich meine, sie hat ja sogar noch die Schlinge um den Hals.
Ja, das ja, aber wie beweist du, dass es kein Totschlag war? Wie beweist du, dass die Tat aus Heimtücke oder einem anderen Mordmerkmal heraus verübt wurde und nicht aus dem Affekt heraus?
Aber
so?
Das ist doch klar, was hier passierte.
Ja, es bestreitet ja auch niemand, dass Lolita umgebracht wurde. Es bestreitet wahrscheinlich noch nicht einmal irgendjemand, dass Josef K. diese Tat verübt hat. Aber jemanden umzubringen muss nicht per se ja ein Mord sein. Auch ein Totschlag ist möglich und der wäre dann längst verjährt.
Oh, jetzt sag mir nicht, dass es nicht zum Prozess gekommen ist.
Doch, es kommt zum Prozess. Josef K. macht aber auch hier keinerlei Angaben zur Sache. Schließlich spricht ihn das Schwurgericht Trier am 11. Juni 2012 für schuldig im Fall Lolita Prieger. Allerdings nicht des Mordes, sondern des Totschlags. Und da diese Tat verjährt ist, geht Josef K. letztlich als freier Mann aus dem Gericht.
Man findet nach all der Zeit endlich die Leiche von Lolita und kann sogar ihren Mörder finden. Und dennoch kann er so weiterleben wie zuvor?
Ja, auch wenn es völlig irrsinnig erscheint. Ne? Man findet den Täter, den Mörder, leider nicht. Sonst hätte man ihn dafür auch verurteilt. Es ist unbefriedigend, aber genau so ist es.
Ja, das ist mehr als unbefriedigend.
Ja, das ist Wahnsinn. Es ist auch krass, wie ich finde, dass Josef K. daraufhin wieder ins Dorf zurückkehrt, als sei nichts gewesen. Er lebt dort übrigens noch bis heute.
Das heißt, die Mutter von Lolita trifft den, ich nenne ihn jetzt trotzdem mal, Mörder ihrer Tochter täglich beim Einkaufen oder auf der Straße.
Ja,
und einfach.
Ja. Es gibt eine Doku, bei der die Schwester auf der Straße gerade interviewt wird und ein Traktor im Hintergrund vorbeifährt und sie sagt, da fährt er. Der meine Schwester umgebracht hat.
Das ist
irre, oder?
Arme Familie, die arme Mutter, das ist doch.
Ja, gerade die Mutter hat einiges mitgemacht. Die Mutter von Lolita ist 2016 dann auch verstorben. Was ich aber ganz schön irgendwie auch fast ein bisschen tröstlich finde, ist die Tatsache, dass sie zumindest zu Lebzeiten noch erlebt hat, dass der Täter gefunden wurde und sie zumindest einen Ort hatte, wo sie dann trauern konnte, nämlich das Grab von Lolita. Das existiert natürlich noch. Und dass die Familie endlich Gewissheit hatte.
Das stimmt, ja. Der Kommissar hat zumindest Wort gehalten, wenn man so will.
Ne? Das stimmt, ja, hat er. Ne? Er hat Lolita gefunden und auch ja irgendwie nach Hause gebracht. Ne? Und er hat auch den Täter gefunden, der für die ganze Tat verantwortlich war. Mhm. Ja. Die Familie hat übrigens bis heute noch Kontakt zu diesem Kommissar.
Das glaube ich. Das schweißt ja über all die Jahre auch extrem zusammen, ne? Also man wird ja fast eine Art externes Familienmitglied, kann man schon sagen.
Ja, das ist ein gutes Bild. Und weil wir es gerade von der Mutter und der Familie haben, lass uns zum Abschluss doch nochmal kurz darüber austauschen, was du denkst, welche Rolle die Eltern, insbesondere also der Vater, meine ich jetzt, von Josef K. in dem ganzen Spiel eingenommen hat. Die sind übrigens beide mittlerweile gestorben, also die Eltern von Josef K. Aber welche Rolle spielte zum Beispiel der Vater? Wir wissen, er war der absolute Patriarch der Familie und regierte auch mit eiserner Hand.
Ja, und er war vor allen Dingen strikt gegen diese Verbindung seines Sohns mit Lolita, ne?
Eben, ja. Der wird ja zumindest gewusst haben, dass sein Sohn Lolita umgebracht hat.
Ja. Stimmt, ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht hat er sogar befohlen, dass Lolita weg muss, damit das Kind nicht Anspruch auf den Hof und die ganzen Landbesitze und sowas hat.
Das ist alles vorstellbar, ne? Das ist die Frage, die ich mir auch stelle. Ne? Welchen Einfluss hatte der Vater, beziehungsweise welche Rolle spielt er in dem ganzen Spiel über all die Jahre?
Was denkt ihr denn, liebe Hörerinnen und Hörer und liebe Nachbarschaft? Schreibt doch mal in die Kommentare auf Instagram und Facebook, was ihr so darüber denkt und ja, welche Rolle hat der Vater wirklich gespielt?
Und wie kann man all die Jahre in diesem Dorf die Straße auf und ab gehen, wenn das ganze Dorf mehr oder weniger weiß, was du ja getan hast?
Ja, oder? Dann bekommt der Begriff Totschweigen eine ganz andere Bedeutung.
Ja,
also ich bin mir sicher, dass sowohl der Vater als auch die Mutter von Josef davon wussten. Und vielleicht wurde die Tat auch gemeinsam beschlossen oder so. Ich meine, es ist ja auch durch das Schweigen im Prozess leider nicht klar, was an jenem Tag wirklich passiert ist. Vielleicht hat Lolita ja wirklich gedroht, dass sie das Kind bekommen werde und somit Anspruch auf die späteren Besitztümer und auf das Erbe und sowas alles hätte. Ja. Ich meine, sei es auch nur aus Trotz oder Verletztheit heraus. Ne?
Das
kann
man
ja schon mal so ein bisschen rausrutschen.
Ja, du meinst, vielleicht war es dann aber auch tatsächlich ein Totschlag aus einem Artefakt heraus, dass sie diese Ansprüche bei dem Gespräch ausgeschlagen hat oder zurückgewiesen hat, nicht die Ansprüche, sondern die Angebote?
Naja, ich meine, ausschließen kann man es ja ebenfalls nicht.
Nee.
Ne? Also, hat denn Josef K. selbst Familie?
Du meinst, ob er Kinder hat? Ja, Josef K. müsste jetzt so Anfang, Mitte 60 sein. Er ist zweimal geschieden. Er hat selbst auch einen Sohn. Ein paar Wochen vor dem Leichenfund sind seine damalige Frau und der Sohn dann aber ausgezogen. Also Josef, Juppie, K. lebt, wie gesagt, immer noch in diesem kleinen Dorf in der Eifel, in einem roten Klinkerhaus, nur 500 Meter vom Haus der Briegers entfernt.
Ah, das ist echt irre. Man zeigt aber auch die ganze Tragik dieses Falls. Ein halbes Leben lang sucht die Familie nach Lolita und sie liegt in Sichtweite des eigenen Hauses.
Und auch Josef K. konnte die ehemalige Mülldeponie jeden Tag von zu Hause aus sehen und wurde täglich an seine Tat erinnert. Ne? Die Kinder aus dem Dorf, vielleicht sogar sein eigener Sohn, spielten jahrelang auf diesem Hügel, der mittlerweile ja bewaldet ist und der all die Jahre das Grab von Lolita Brieger war.
Tragisch.
Ja.
Also ich finde, die ganze Geschichte ist tragisch, finde ich. Und zu Recht stellst du auch die Frage nach der Mitschuld der Eltern, insbesondere des Vaters von Josef K. Schließlich hat er diese Beziehung von Anfang an nicht toleriert und untersagt. Wenn das nicht gewesen wäre, wäre es wohl auch nie zu dieser Tat gekommen. Es wäre keine Aussprache und keine Verhandlung über eine Abfindung vonnöten gewesen.
Ja.
Wie das allein schon klingt, eine Abfindung für eine Schwangerschaft.
Ja, das ist völlig, da geht diese ganze Tragik schon los, die sich dann da Bahn geschlagen hat. Ne? Aber es ist korrekt, was du sagst. Aber genau so ist dieser Fall gewesen. Aber damit kommen wir auch zum Ende dieser ersten Folge unserer Rheinland-Pfalz-Staffel. Ich finde, ein Fall, der auf jeden Fall in diese Staffel reingehört. Und bei Instagram und Facebook findet ihr wie immer einige weitere Informationen und Fotos zu dem Fall.
Mörderische Heimat gibt es in 14 Tagen wieder. Dann mit einem neuen Fall aus Rheinland-Pfalz. Seid gespannt, was wir euch dann zu erzählen haben.
Wir verabschieden uns bis dahin und wünschen euch eine gute Zeit und passt auf euch auf. Es verabschieden sich heute von euch Zeno Diegelmann
und Lisa Kardinale.